Unterwegs mit Jesus. Heute Petrus im Hof. Bevor ich in dieses Thema einsteige, möchte ich noch ein bisschen erzählen, wie es mir damit geht und was ich auch weiter in Gedanken habe und vorhabe. Ich hatte bis jetzt schon ziemlich viele Themen zu dieser Reihe gehalten. Wir hatten Jesus begleitet durch Höhen und Tiefen, Berg und Tal, Fluss und Steppe. Und das Anliegen von mir ist gewesen und es ist auch weiterhin, dass wir möglichst nah an diesem Geschehen uns hineinfühlen können. Dass wir also ohne das Wissen um die weitere Entwicklung uns hineinbegeben in eine Geschichte, die, glaube ich, auch ein Stückchen Tiefe dadurch erlangt, dass man mittendrin ist. Nicht 2000 Jahre später ist beurteilt und alles ist schön und hat ja ein gutes Ende und so weiter, sondern dass man es durchlebt und damit auch die Geschichte für sich ein Stückchen lebendig macht. Wir sind jetzt in einer Situation, die schon ziemlich depressiv ist und die auch schwer auszuhalten ist. Und es wird noch eine Folge geben davon, wo man einfach durch muss. Es ist diese Szene Jesus am Kreuz, die wir auch gemeinsam in der uns zur Verfügung stehenden mentalen Möglichkeit auch durchleben wollen. Das heißt, wir werden es ja nie wirklich in dieser Tiefe verstehen können, aber zumindest uns annähern können. Und danach, es bleibt ja nicht da stehen und es endet dort, sondern danach kommt dann diese wundersame Begegnung mit dem Auferstandenen. Auch da möchte ich ein Weilchen verweilen, denn das gehört ja auch zu der Begegnung, zu dem unterwegs mit Jesus sein. Dann folgt die Auferstehung und dann ist mit dieser Reihe Schluss. Aber die Geschichte der Christenheit nimmt ja gerade da erst seinen Anfang. Und gerade der Petrus, der auch heute Thema sein wird, der so tief verzweifelt auch ist, der eigentlich die Welt nicht versteht und überhaupt, ich glaube, er hätte allen Grund aufzugeben, der wird zur inspirierenden Quelle für die Christenheit, weil er sich hat inspirieren lassen, weil er wieder neue Freude ins Herz bekommen hat und weil er das, was Jesus gelehrt, gesagt und gewesen ist, weil er das in sich aufgenommen hat und hat wirken lassen. Wir erleben den Petrus als einen, der unglaublich nah am Geschehen sein will. Ja, wenn Jesus ruft, dann springt er ins Wasser, dann läuft er übers Wasser, dann sagt er ihm direkt ins Gesicht, was er denkt. Und das macht ihn so sympathisch mit all diesen Fehlern, die dann auftreten, weil da will es einer wissen, da will einer wirklich dran sein. Und nicht ganz im Gegensatz, aber zumindest in einer Nuance anders als zum Beispiel diese Donnersöhne Johannes und Jakobus, die ja schon so ganz oben sein möchten, quasi die Krone des Lebens haben und zur Rechten und zur Linken sitzen möchten und so weiter, ist Petrus da bescheidener. Er ist nicht so in Versuchung, unbedingt an der Spitze der Macht zu sein. Und vielleicht gerade das befähigt ihn dazu, dass er dann doch in der Urgemeinde eine ganz wesentliche Rolle spielt. Es geht ja weiter, die Geschichte. Und ich denke, auch nach diesen Folgen habe ich eine Idee, es liegt mir auf dem Herzen, einfach mal durch die Jahrhunderte, wie das Christentum gewachsen ist, auch Menschen zu begleiten und zu beobachten, die ebenfalls unterwegs mit Jesus waren. Die ihre Leben mit ihm gestaltet haben. Und es ist unglaublich, in welcher Vielfalt und in welchen Richtungen das erfolgt ist. Also das, was wir heute an Christentum leben, ist ja nur ein ganz schmaler Grat von dem, was in den Jahrhunderten gelebt wurde. Und diese Breite auch zu erahnen, ein Stückchen zu erfahren und vielleicht auch für uns fruchtbar zu machen, das liegt mir auf dem Herzen. Da möchte ich dann sicherlich auch einige zukünftige Zeit darin investieren, wenn die Unterwegs mit Jesus-Folge dann vorbei ist. Diese Menschen, die mit Jesus lebten, auch durch die Jahrhunderte hindurch, münden ja dann zum Schluss in der Gegenwart. Und in der Gegenwart stehst du, stehe ich. Und auch wir sind unterwegs mit Jesus. Und jeder von uns könnte seine eigene Geschichte dazu schreiben. Und es ist sicherlich auch spannend zuzuhören, was der andere erlebt hat. Und nicht nur das zu sagen, was man meint, was gehört werden will, sondern auch das zum Ausdruck zu bringen, was vielleicht mal schiefgegangen ist, was wirklich nicht gut war, was nicht verstehbar war, wo ich andere vielleicht beneide, die es anders leben und so weiter und so fort. Dass wir einfach auch da den Mut haben zur Ehrlichkeit und dann aber auch das Rückgrat einer anderen Meinung stehen lassen zu können. Das finde ich, das sind gute Tugenden, damit wir als Gemeinde auch reifen und wachsen können. Denn was mir selbst Jesus bedeutet, das ist doch meine eigene Sache. Das kann mir niemand nehmen. Ich kann es zeigen, ich kann davon erzählen, ich muss niemand überzeugen davon und ich weiß selbst, was ich daran habe. Doch jetzt nun zur Geschichte des Petrus im Hof. Ich lese Matthäus 26, die Verse 57 bis 75. Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn weg zu Kaiphas, dem Hohenpriester, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus aber folgte ihm von fern bis zu dem Hof des Hohenpriesters und ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang zu sehen. Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt traten aber zwei falsche Zeugen herbei und sie sprachen: Dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester sagte zu ihm: Ich beschwöre dich beim lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Er hat gelästert. Was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Dann spieen sie ihn ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Gesicht und sprachen: Weissage uns, Christus, wer ist es, der dich schlug? Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach: Auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn eine andere und sie spricht zu denen, die dort waren: Auch dieser war mit Jesus, dem Nazaräer. Und wieder leugnete er mit einem Eid: Ich kenne den Menschen nicht. Kurz nachher aber traten die Umstehenden herbei und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verwünschen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und gleich darauf krähte der Hahn. Und Petrus gedachte des Wortes Jesu, der gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und dann krähte der Hahn. Ich, Petrus, ich bin zusammengebrochen. Es ist so, als wenn eine Mauer über mich zusammenstürzt und mich begräbt. Ich habe keine Luft zum Atmen. Ich habe den Meister jämmerlich verleugnet. Ich kann nur noch heulen und heulen. Ich wollte das nicht. Natürlich stehe ich zu Jesus. Aber versteht die Situation, ich wollte gucken, ob es vielleicht noch eine letzte Chance gab, ihn da rauszuholen, ihn zu retten. Und all das wäre misslungen, wenn man mich erkannt hätte. Ich wollte sehen, was sich noch machen ließ. Und wegen so einer Magd dieses Vorhaben scheitern zu sehen, dann habe ich gesagt: Nein, ich kenne ihn nicht. Vielleicht war da auch Angst. Angst, gleich mit abgeführt zu werden. Mit meinem Meister angeklagt zu werden. Was sollte ich sagen? Es ist furchtbar. Warum passiert das alles? Ich bin völlig hoffnungslos. Und ich habe mein Leben darauf gesetzt, dass dieser Jesus endlich sein Reich aufbaut, dass er endlich seine Herrschaft aufrichtet, in der Menschen in Frieden und Würde leben können, in der auch die Geringen angesehen werden, in der die Hohen Verantwortung tragen. Und all das zerstiebt in einem Augenblick. Alles nur ein schöner Traum. Wenn der Tod vor der Tür steht, wer will da noch Hoffnung haben? Dabei hatte ich noch Hoffnung, als sie Jesus verhört hatten. Keiner konnte gegen ihn etwas vorbringen. Was sollten sie auch vorbringen? Er war die Liebe in Person. Er hatte für jeden Menschen ein Wort, das zu ihm passte. Er war geachtet, geliebt, geehrt. Sicherlich hatte er auch manche Feinde, okay. Aber doch nur um der Wahrheit willen. Doch nur, weil er sagte, was gesagt werden musste. Sollten sie das gegen ihn vorbringen, das würde sich keiner wagen. Und dann habe ich es gesehen, die Menschen, die ihn unbedingt zu Fall bringen wollten. Warum? Warum wollen sie ihn zu Fall bringen? Weil sie selbst an der Macht sein möchten und mit ihm vielleicht entlarvt werden, die Macht aus ihren Händen gleiten würde, sie bloßgestellt werden würden. Ist das das Motiv, Jesus so zu verraten? Und ich hatte Hoffnung gehabt, dass Jesus hier auch besteht in dieser Prüfung, dass die Hohenpriester und die, die ihn anklagen, dass sie sehen, er ist von Grund auf gut. Er ist des Sohnes Gottes würdig. Aber meine Hoffnung wurde zutiefst enttäuscht. Und als es dann auf den Punkt kam, als er gefragt wurde, ob er der Christus ist, der Sohn Gottes, hat Jesus direkt darauf zugehalten. Er hat nicht rumgedruckst. Und ich habe gemerkt, er wusste, was es bedeutet. Er hat gesagt, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Und na klar, das musste bei den hohen Heiligen natürlich als Lästerung wirken, weil sie ja gar nicht gesehen haben, diesen inneren Kern von Jesus, weil sie nicht mitfühlen konnten und weil sie sich auf ihre eigene innere Wahrheit nicht einlassen können, immer nur ans Vorwärtskommen bedacht, immer nur höher, mehr Menschen beeinflussen, mehr Macht, mehr Reichtum. Da hört man das nicht. Dass das Wesen der himmlischen Macht nicht von diesen Gesetzmäßigkeiten beeinflusst wird. Jesus eigentlich ist es doch schön, lange zu leben. Und gerade für Menschen, die andere inspirieren und gut tun und die Menschheit auf einen guten Pfad bringen, ist es doch auch wichtig, lange zu leben. Und was machst du? Du verkürzt dein Leben. Dir ist das Leben in dem Fall viel weniger wert als die Wahrheit, die ausgesprochen werden muss. Natürlich wusstest du, wie die Reaktion sein wird. Und mit diesen Worten, auf der einen Seite haben sie mich zutiefst bestätigt, auf der anderen Seite war ich am Boden zerstört, weil ich wusste, dass mit diesen Worten meine kleine Hoffnung, dass Jesus gerettet werden könnte, verloren ging. Und dann konnte ich nur noch mich selbst irgendwie aus der Affäre ziehen und habe das in einer Weise getan, über die ich mich abgrundtief schäme. Jesus, was wird werden? Ist alles kaputt? Alles zerstört, was du angefangen und aufgebaut hast? Gibt es nichts mehr, was wir weiterführen könnten? Weil du mit deinem Wesen eine ganze Feindesmacht heraufbeschwört hast, die jetzt über dich herfallen wie die Heuschrecken übers Feld? Hast du damit nicht gerechnet? Wie soll es weitergehen? Was hast du dir dabei gedacht, Jesus? Oder ist es vielleicht ein Opfer, welches du bringst, damit andere endlich einsehen, wofür es sich zu leben lohnt? Und Und das ist so wie ein Widerhall in meiner Seele, die Worte, die Jesus gesprochen hat. Ich kann und konnte sie noch nicht richtig einordnen, aber irgendwie scheinen sie damit zusammenzuhängen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Aber wenn, wird es viel Frucht bringen. 50-fach, 100-fach. Wie kann aus so einer Situation, in der ich mich jetzt befinde, wie kann daraus Frucht erwachsen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich sehe auch kein Licht am Horizont. Ich bin völlig am Boden und ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Soweit die Reflexion des Petrus im Hof. Gott segne euch.